Hallo und herzlich willkommen zu unserer vierten Folge des Apologetik-Projekt-Podcasts mit meiner Wenigkeit Dave und mit Simon.
Hello.
Hello. ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu unserem Podcast. Wir haben einen Apologetik-Podcast, passend zu unserem Apologetik-Projekt. Jetzt habe ich euch diesen Begriff Apologetik ganz oft um die Ohren gehauen, wenn du sagst, keine Ahnung, was das ist, dann outest du dich, dann hast du unsere erste Folge nicht gehört. Und dann empfehle ich dir, diese Folge zu hören, denn da erklären wir ein bisschen, was ist Apologetik, was machen wir da, wer sind wir.
Und wie immer gilt, und jetzt zeige ich gleich nochmal einmal mehr Apologetik, du kannst uns auch gerne Feedback geben zu unseren ja, Folgen, zur letzten Folge gerne. Wir möchten ja gerne mit euch im Gespräch sein und sind dankbar für konstruktives Feedback über unsere Kontaktformular auf der Website oder einfach E-Mail schreiben an info@apologetik-projekt.de. Ja, Dave, heute wollen wir über etwas Spezifischeres sprechen, über eine bestimmte Menschengruppe auch oder über ja, die apologetische Auseinandersetzung mit Menschen aus dieser Gruppe. Thema soll heute sein, im Gespräch mit Muslimen. Wie können wir auf die Argumente und Einwände von Muslimen antworten? Da wollen wir mal so ein paar typische heute anführen. Aber auch generell, wie ticken Muslime, was bewegt sie, welches Narrativ herrscht bei ihnen vor, was für einen Blick haben sie auf die Bibel, auf Jesus, was ist im Diskurs, im Gespräch wichtig. Ich bin totaler Freund vom Kontextualisieren des Evangeliums, also immer zu überlegen, wie spreche ich denn mit der Person jeweils, die ich jetzt gerade jeweils vor mir habe, über denselben Inhalt, weil es ja auch oft ganz andere Fragen sind, die
Ja,
Menschen
voll.
herumtreiben. Und ja, ich denke, manche unserer Hörer, die hören sich die Folge gar nicht erst an, weil sie sagen, habe eh keine Muslime in meinem Umfeld. Aber andere hören sie sich gerade an und merken, ah, die Auseinandersetzung, die ich jetzt mit Atheisten habe, die findet bei Muslimen gar nicht statt. Den Punkt, dass Gott existiert, den haben wir gemeinsam, aber die setzen anderswo an. Und da wollen wir heute ein bisschen drüber sprechen. Dave, du bist ja auch auf Duolingo, glaube ich, sehr viel im Gespräch mit Muslimen.
Ja, Duolingo ist eine Sprachlernplattform. Da
Ja.
lerne ich quasi Sprachen. Da bin ich nicht so viel im Gespräch. Da versuche ich ihr unter anderem in Zukunft Arabisch zu lernen. Da habe ich schon angefangen. Ich bin aber in verschiedenen Online-Videoplattformen tätig. Also da gibt es sowas wie omme.tv zum Beispiel. Da kommen so Leute in so random Videochats und da habe ich schon einige Evangelisationserfahrungen gemacht. Das wird für einige jetzt sehr komisch klingen, aber wenn die Leute nicht zur Kirche kommen, bringe ich die Kirche halt ins Internet. Und genau, ich glaube, wir haben da verschiedene Kontexte, in denen wir Erfahrungen gemacht haben, wie wir Gespräche mit Muslimen führen. Bevor wir darauf eingehen oder auch unsere Erfahrungen so ein bisschen erzählen, wäre mir aber wichtig, eine Sache voranzustellen. Die Sachen, die wir heute sagen, sind nicht dazu gedacht, irgendwie Muslime über einen Kamm zu scheren oder zu generalisieren. Also wir reden hier immer noch über Individuen und jeder Mensch, dem du begegnest, ist ein eigenes Individuum mit eigener Geschichte. Wenn es ein Moslem ist, hat er eine gewisse Glaubensüberzeugung, aber wir werden sicher noch heute drauf kommen, auch unter den Muslimen gibt es da Unterschiede. Also nicht jeder Moslem, dem du begegnest, glaubt genau das Gleiche. Es gibt da sogar sehr große Unterschiede teilweise. Aber es gibt natürlich Erfahrungen, die sich wiederholen. Eine sehr interessante Sache für mich, sind die Themen, die Muslimen ansprechen. Also jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben einen Muslim, der sich so ein bisschen die muslimischen Apologeten auch schon reingezogen hat. Es gibt ja auch islamische Apologetik, nicht nur christliche. Und jetzt nehmen wir mal an, da hat sich jemand schon ein bisschen was reingezogen. Dann wird dir etwas sehr häufig begegnen. Die reden gar nicht so viel über ihre Religion. Also wenn die dich überzeugen wollen als Christ, dann reden die gar nicht so sehr darüber, wie wunderbar Allah ist. Manche kommen noch, wenn dann, mit der wunderschönen arabischen Sprache im Koran oder sowas. Aber das ist schon das Höchste der Gefühle, was ich so erlebe.
Ja gut, schon auch so das Zahlenwunder.
Genau, solche Geschichten.
So, dass genau 365 Mal das Wort Tag im Koran steht.
Ja, genau.
Genauso oft Sachen. Das Wort Tag wie Nacht und genauso oft das Wort Adam wie Mensch und ja, so Sachen. Aber genau, es ist sehr viel konfrontativer, offensiver, als wir Christen auf andere Menschen zugehen und ich glaube, manchen ist das auch richtig fremd. Also ich frage mich immer, ne, was denkt jetzt so ein liberaler, deutscher Westler, der jetzt da auf diese Livestreams stößt, in denen dann da Paulus gebasht wird und die Bibel gebasht wird. Das ist ja so gar nicht postmodern.
Und das ist aber das, was wir erleben. Ne? Das heißt, die islamische Apologetik vermittelt ganz stark, du widerlegst einfach die Bibel und damit ziehst du den Christen raus aus seiner Religion. Natürlich, der Islam beinhaltet ein Verständnis auch der Bibel. Also es wird für einige Hörer auch interessant sein. Die Bibel ist ja kein Fremdbuch für den Islam. Steht sogar im Koran drin, dass sie das irgendwie ehren wollen. Aber sie haben da ein Problem, weil es wurde halt verfälscht. Und deswegen haben die Christen da so ein falsches Buch und so weiter. Und deswegen ist natürlich ganz wichtig, sie wollen den Christen zeigen, euer Buch ist falsch. Da sind Fehler reingekommen.
Ja.
Ihr wart früher mal auf der richtigen Spur, aber jetzt, Und da müsst ihr euch einfach drauf, also müsst ihr euch drauf einstellen. Wenn ihr mit einem Moslem, mit einem Muslim sprecht, der sich ein bisschen auskennt mit islamischer Apologetik oder sich wenigstens da die typischen YouTube-Videos reinzieht, dann wird der über eure Bibel sprechen wollen.
Ja. Ja, das muss man schon sagen. Da kann man jetzt ja auch unterschiedliche Theorien aufstellen, was da so die historischen Hintergründe sind von der Entstehung des Islams. Aber ja, spannendes Feld, ne? So wenn es dann um den historischen Mohammed geht oder die ersten Muslime. Auf jeden Fall merkt man auf jeden Fall, dass der Islam von vornherein es viel mehr in seiner DNA hat, dem Christen und Judentum entgegengesetzt zu sein. Ja. Also auch der Koran ist sehr gefüllt mit kritischen Anfragen angezielt, die Juden und Christen. Und das ist schon viel mehr der Fall, als es jetzt bei unserer christlichen Weltanschauung der Fall ist. Ich meine, klar, im Alten Testament findet man schon die kritische Auseinandersetzung mit den kanaanitischen Gottheiten, aber das ist jetzt nicht ein so prominentes Thema, würde ich behaupten, wie im Koran. Und im Neuen Testament wurde ja auch mit allen möglichen Weltanschauungen und Gottheiten konfrontiert waren. Ist das auch ein Thema, die kritische Auseinandersetzung damit? Aber ich würde schon mal sagen, Muslime, die tief in ihrer Religion sind, sind deutlich mehr in einer gewissen Anti-Haltung gegenüber anderen Religionen und auch dem christlichen Glauben, als wir Christen es sind, wenn wir tief in unserem Glauben verwurzelt sind. Ja. Und daher, denke ich, muss man im Gespräch einfach auch seinen eigenen Glauben gut kennen und begründen können. Mhm. Und das ist schon mal mehr als die halbe Miete. Also das wäre auch so einer meiner wichtigsten Punkte, um da auch mal alle Leute runterzubringen, die denken, sie müssten jetzt erstmal hier die halben Islamexperten werden, um sprachfähig zu sein für das apologetische Gespräch mit Muslimen. Nein, wisse, was du selbst glaubst und dann bist du auch automatisch schon sprachfähig. Also wenn du deine Bibel kennst und weißt, in welchen Stellen die Gottheit Jesu beschrieben wird, die Dreieinigkeit beschrieben wird, dann bist du automatisch sprachfähig für ganz viele der Einwände, die Muslime vorbringen. Wenn du aufzeigen kannst, wie die Gottheit Jesu schon in den frühen Texten, das ist eben so ein Thema, das ganz oft in Frage gestellt wird, des Neuen Testaments beschrieben wird, dann kannst du dich gegen diesen Vorwurf wehren, wie ihn beispielsweise Shabir Ali bringt, dass die Gottheit Jesu sich schrittweise gesteigert hätte, dass da eine höhere Christologie in späteren Texten ist und so weiter. Also das wäre ein Aspekt. Ich glaube, wenn jemand seine Bibel gut kennt, in der gut beheimatet ist, dann sind ganz viele der inhaltlichen Fragen einfach absurd.
Ja.
Also auch diese, da gibt es ja diese Stelle, die dann angebracht wird. Weiß ich, kennst du die mit, lies im Namen deines Herrn, wo dann gesagt wird, also es steht einmal im Jesaja, da wäre hier eine Prophetie auf Mohammed.
Ich kenne das schon. Ich kann es jetzt nicht rezitieren, aber ich weiß, wovon du sprichst. Es gibt da ein paar Klassiker, sage ich mal, die da kommen. bis du sie raussuchst. Auch eine ganz typische Interpretation auf Mohammed ist das Versprechen des Heiligen Geistes. Ich werde euch einen Tröster senden und so weiter.
Ja.
Der wird euch in alle Wahrheit leiten und so. Das wird auch ganz typisch auf Mohammed gemünzt. Ist für mich echt sehr schwaches Argument, muss ich sagen.
Also auch erstmal die Frage, ja, warum ist das so? Ne? Weil, also wie kam es überhaupt zu dieser Lehre der Bibelverfälschung? Ich hatte da eine Debatte mit einem Moslem. Das steht ja so im Koran nicht drin. Aber was im Koran steht, ist, dass die Schriften der Juden und Christen von Allah kommen. Und gleichzeitig aber enthält der Koran ja ganz offensichtlich Aussagen, die den Schriften der Juden und Christen widersprechen. Mhm. Ergo, die müssen sie verfälscht haben.
Ja, genau. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Genauso geht es auch mit der Person Jesus. Es gibt diese Person Isa im Koran. Und sie akzeptieren schon, dass da diese Lehre ist, ja, ihr denkt, der ist da am Kreuz gestorben und so, aber eigentlich stimmt das gar nicht. Das heißt, der Koran nimmt ganz, ganz viel Bezug schon innertheologisch eben auf das Judentum und Christentum. Das ist für mich auch ein interessantes Phänomen im Übrigen. Aber das ist einfach wichtig, ihr müsst euch bewusst machen, ein Moslem, ein muslimischer, besonders ein muslimischer Apologet oder jemand, der darüber sprechen möchte, der wird Bezug nehmen auf das Christentum. Das ist in ihnen verankert.
Absolut. Vielleicht zu dieser Stelle kurz. Ich habe vor kurzem, saß ich im Zug, habe so meine stille Zeit gemacht, Bibel gelesen und einfach im Lesefluss kam ich dann irgendwann zu Jesaja 29. Und das ist halt die Sache. Ne? Viele dieser Stellen, die dann völlig aus dem Zusammenhang gerissen werden, um dann aufzuzeigen, dass Mohammed in der Bibel vorausprophezeit worden wäre oder ähnliches. Wenn man sie dann mal im ganz normalen Lesefluss liest, merkt man, wie absurd es ist. Also deswegen nochmal, wenn jemand seine Bibel gut kennt, kann er automatisch vielen der Argumente was entgegensetzen. Also hier in Jesaja 29, 11 und 12 soll angeblich Bezug genommen werden auf die Berufungsgeschichte Mohammeds. Das soll der islamischen Erzählung nach der Engel Dschibril in die Höhle gekommen sein, Mohammed gepackt haben, so hart, dass es ihm wehtat, er Schmerzen hatte und gesagt hat, lies. Und er sagt, ich kann aber nicht lesen. Und er nochmal, lies. Ich kann aber nicht lesen, aber lies im Namen deines Herrn. Ja, und dann heißt es hier in Jesaja 29, 11 und 12, darum wurde euch, das ist jetzt die Frage, wer ist euch? Das ist das Volk Israel, wie man im Kontext ganz herausliest. Diese ganze Offenbarung wie die Worte eines versiegelten Buches, das man einem gibt, der lesen kann und spricht. Lies das und er spricht, ich kann nicht, denn es ist versiegelt. Oder dass man einem gibt, der nicht lesen kann und spricht, lies das und er spricht, ich kann nicht lesen. Und im Kontext ist das ganz klar deutlich eine Stelle, in der das Volk Israel gerügt wird. Und sowas wird aber isoliert, um dann eben zu zeigen, guck mal, hier wurde Mohammed vorausprophezeit. Dasselbe beim Buch Hohelied oder 5. Mose 18, 18, einen Propheten wie mich wird der Herr aus eurer Mitte erwecken. Also, lange Rede, kurzer Sinn, seid in eurer Bibel zu Hause, kennt die richtigen Zusammenhänge und automatisch könnt ihr schon mal der Hälfte der islamapologetischen Einwände was entgegensetzen.
Und seid da langsam. Also ich habe oft erlebt, dass solche Gespräche mit Muslimen sehr hektisch werden können, weil auch ganz schnelle Auslegungen über Stellungen in der Bibel getätigt werden. Ne? Und da muss man ganz schnell eine Antwort geben. Ich hatte mal jemanden, im McDonald's hatte ich ein Gespräch mit einem muslimischen Freund, der dann auf diese Stelle verwiesen hat, wo Jesus sagt, so wie Jona im Bauche des Wals und so. Und dann war halt die Interpretation, ja, ist Jona gestorben im Wal? Ne? So. Und dann halt einfach innehalten, ganz ruhig, ne? Weil das sind Suggestivfragen. Ne? Also auch, du lächelst schon, ne? Das ist einfach, das sind an sich schwache Argumente.
Ja, und die werden ja alle copy-pasted von Zakir Naik und Ahmed Dilek.
Genau.
Das sind so diese Denker, ja.
Und da einfach innehalten zu sagen, okay, jetzt lasse ich mich nicht abbringen. Wenn ich diesen Bibeltext ganz natürlich lese, in seinem Kontext, dann wird völlig klar, dass Jesus hier auf seinen eigenen Tod anspielt. Das sagt auch dieser Text selber.
Ja, dann kommen halt so Spitzfindeleien manchmal so. Genau. Ja, es waren ja nicht wirklich 3 Tage und 3 Nächte, sondern er ist ja schon am Sonntagmorgen auferstanden. Und so, ja, okay, Leute, also dann gucken wir jetzt mal im Buch Esther. Da wird auch von 3 Tagen und 3 Nächten geschrieben und da wird auch deutlich, das hängt mit einer gewissen Zählung zusammen, der Zählart. Genau. Aber das, ja, ich sag mal, was ich wichtig finde, ist immer wieder in Gesprächen generell, aber auch da in Gesprächen mit Muslimen, sich nicht in irgendwelchen Spitzfindeleien zu verlieren, sondern auf die Big Points zu sprechen.
Ja, richtig.
Und halt zu sprechen zu kommen. Und also eine Frage, die ich Muslimen gerne stelle, womit ich sie gerne challenge, und auch jetzt mal zu einem bisschen ernsteren Thema ist, wenn das Christentum wahr wäre, würdest du es wissen wollen? Wenn der Islam falsch wäre, würdest du es wissen wollen? Diese Frage, die kann man so jedem stellen, die finde ich sehr hilfreich, aber gerade bei Muslimen, die auch gerne dann in der Diskussion mit dir sind, finde ich sie wichtig, weil was uns halt bewusst sein muss, die meisten Muslime, die ihren islamischen Glauben ablegen und dann Christen werden, verlieren dabei sehr viel. Sie verlieren Freunde, sie verlieren ihre Familie, sie verlieren ihren guten Ruf in ihrer Community, sie verlieren viel von ihrem Social Life, sie verlieren vielleicht ihren Job in manchen Teilen der Welt und auch selbst bei uns verlieren sie ihre Sicherheit und ihr Leben. Und das sind ja alles Dinge, die schwingen ja mit. Man kann, und dann bin ich dann manchmal so im Gespräch, hey du, wir können jetzt wunderbar drüber quatschen, ob Mohammed hier in Jesaja 29, 11 und 12 vorausprophezeit wurde. Aber lass uns doch mal ehrlich sein. Wie würde denn dein Vater reagieren, wenn du Christ werden würdest? Und bist du innerlich ergebnisoffen, dich mit dem christlichen Glauben auseinanderzusetzen, wenn du weißt, was dir dann blüht? Und lasst uns da mal ganz ehrlich und transparent und offen sein. Das gibt ja in mehreren islamischen Ländern die Todesstrafe dafür, den Islam zu verlassen. Und selbst da, wo es keine Todesstrafe gibt, bist du sozial geächtet. Und selbst hier in Deutschland erlebe ich das, dass Menschen, wenn sie Christen werden, erleben, wie ihre Familie mit ihnen bricht. Und das ist eine enorm schlimme Erfahrung. Und das frage ich auch Zeugen Jehovas gerne. Aber also überall da, wo eben Gruppen und Gemeinschaften sind, wo Leute wissen, ihnen blüht wirklich was Übles, wenn sie jetzt zu einer anderen Überzeugung kommen, dann hinterfrage ich da, geht es jetzt gerade nur um die Diskussion der Diskussion willen oder bist du wirklich ehrlich auf der Suche nach Wahrheit?
Natürlich ist es auch gleichzeitig etwas, was die tiefste persönliche Ebene eines Menschen betrifft. Also ich glaube, hier geht es viel darum, dass auch bevor man solche Punkte nennt, so wie du jetzt sagst, hey, du würdest doch, also du kannst ja gar nicht Nein sagen. Du hast du eigentlich zu viel zu verlieren, als dass du sagen könntest, du bist wahrheitsoffen und so. Davor ist, glaube ich, wichtig, eine Begegnung zu schaffen. Also ich glaube, es ist wichtig, auch solche Punkte mal wirklich anzusprechen mit Leuten. Gerade wenn ihr zum Beispiel Freunde habt, die muslimisch sind. Irgendwann mal zu diesem Punkt zu kommen, zu sagen, hey, dürftest du überhaupt deinen Glauben ablegen? Dürftest du deine Religion wechseln? Weil, wenn nicht, dann kann ich dir erzählen, was ich will. Du wirst nie dich darauf einlassen. Also ich würde empfehlen, solche Sachen schon zu nennen auf einer Vertrauensebene. Weil es sind Fragen natürlich, die die Person auch zum Nachdenken bringen.
Ja, also, wie sehr bin ich innerlich wirklich bereit, meine eigenen Überzeugungen zu überdenken?
Genau, und es geht ja gar nicht um Schuldzugeständnisse, zu sagen, du bist ja selber schuld oder so, oder ja, du bist überhaupt nicht frei. Es geht nicht um Schuld, sondern es geht darum, dass ein Mensch ja ein Suchender ist. Und vielleicht gibt es genügend Muslime, die eigentlich merken, sie würden weitersuchen wollen, aber sie dürfen nicht.
Und ich denke, also wir haben ja in, ich glaube, der letzten Folge, oder was die vorletzte, ich glaube, die letzte darüber gesprochen, welche Rolle Argumente haben.
Ja.
Und da hatte ich ja auch gesagt, ich bin der Überzeugung, dass es oft ganz andere Motive sind, die Menschen antreiben. Und dann ist vielleicht das, was man nach außen hin hört, irgendein rationales Argument. Aber innerlich ist es eigentlich mehr eine, ich will jetzt nicht glauben, dass die Bibel eigentlich unverfälscht ist, weil dann müsste ich ja davon ausgehen, dass der Koran falsch liegt, wenn er sagt, dass die Schriften der Juden und Christen von Allah kommen.
Ja.
Ich will jetzt nicht glauben, dass Mohammed nirgendwo im Koran steht, weil dann müsste ich ja davon ausgehen, dass der Koran falsch liegt, wenn er das behauptet. Und man muss dann oft so die Frage hinter der Frage sehen.
Genau.
Generell, da sind wir beim spannenden Thema, die Frage hinter der Frage. Okay, zum Beispiel könnte jetzt, also ich habe jetzt letzte Woche in der Predigtvorbereitung auf einer islamischen Website über die Stelle mit David und Bathseba, wo der Prophet und König David seine Frau betrügt, ja nicht nur seine eigene, sondern auch quasi sich die Frau eines anderen nimmt und sie missbraucht, basically. Auf einer islamischen Seite habe ich dazu gelesen, dass das ein Paradebeispiel dafür ist, dass die Bibel verfälscht wurde. Mhm. So, welche Denke steckt dahinter? Warum schreiben jetzt Muslime sowas? Warum ist das für sie ein Paradebeispiel?
Ja, weil sie sagen, ein wahrer Prophet würde niemals so etwas tun. Das ist ja auch etwas, was die Bibel ein Stück weit einzigartig macht in der religiösen Welt. Die großen Helden des Glaubens in der Bibel sind trotzdem Menschen mit moralisch-ethischen Fehltritten und nicht nur kleine Fehltritte. Also auch Petrus der Jünger, ja, der vorrangigste Jünger irgendwie, der am meisten den Mund aufmacht, ist der, der am Ende Jesus verrät. Das alles verschleiert die Bibel nicht, aber in dem islamischen Verständnis muss ein Prophet moralisch-ethisch reinheitlich sein. Ja. Und wenn dann jemand wie David, eine wichtige Schlüsselperson der ganzen Geschichte, solche Dinge tut, dann, genau wie du sagst, sagen sie eben, ja, seht ihr, kann nicht sein. Hm. Aber und da sehen wir auch, wie viel an axiomatischen Vorbedingungen da sind. Ne? Ihr werdet Argumente hören von Muslimen, wo ihr vielleicht denkt, wie kommt der da drauf? Ja, also vielleicht würden auch von euch einige nicht verstehen sofort, hä, wieso ist dann die Bibel verfälscht? Ja, genau, das heißt, es ist wichtig, auch wenn wir mit Muslimen reden, diese axiomatischen Vorbedingungen ein Stück weit kennenzulernen. Wie Simon gesagt hat, ihr müsst keine Islam-Experten werden. Ich bin auch kein Islam-Experte. Aber es geht darum, ein Stück weit zu verstehen, was sind die Grundpfeiler des Glaubens, von denen ein Muslim nicht so leicht abweichen wird.
Hm. Ich meine, damit verbunden ist auch eine enorm starke Abneigung gegen Paulus. Das ist echt interessant, wie prominent das bei Muslimen ist, dass Paulus der Verfälscher des Christentums sei. Ich meine, das rührt eben daher, dass der islamische Glaube ist, dass Jesus als Isa unterwegs war und im islamischen Sinne gepredigt und Inhalte vermittelt hat. Und irgendwie muss man ja erklären, dass das Ganze dann verfälscht wurde. Und da passt es dann halt relativ gut. Da ist dann Paulus der Sündenbock, der die Aussagen und Worte von Jesus verfälscht hat. Deswegen hatten wir zum Beispiel mal einen Livestream Paulus versus Jesus? Fragezeichen. Da hatten wir einen Theologen da, der das echt eindrucksvoll dargelegt hat, wie es eine totale Übereinstimmung gibt in den Lehren von Jesus und Paulus. Und ich meine auch so mal, da darf man halt auch Muslime mal challengen. Das mache ich dann gerne. Sag ich, okay, sagen wir mal, da war jetzt Jesus hier unterwegs für 2-3 Jahre, hat die reine islamische Lehre gepredigt. Und dann muss ja innerhalb von wenigen Monaten schon die Verfälschung seiner Botschaft und seiner Schrift erfolgt sein. Mhm. Also wir haben ja die erste Schrift im Neuen Testament, ist der Thessalonicher Brief, wurde 48, 49 geschrieben, also 18, 19 Jahre nach Jesu Tod und wir würden auch sagen Auferstehung und seinem Dienst. Und bereits da hast du ja Glaubensüberzeugungen, die dem Islam diametral gegenüberstehen. Aber schon frühere Texte haben wir ja, also jetzt beispielsweise in 1. Korinther 15 finden wir dieses Glaubensbekenntnis, wo von dem Sühnetod Jesu die Rede ist, auch seine Auferstehung. Und das ist eine Passage, 1. Korinther 15, 3-8, die Paulus zitiert. Das liest man, sieht man sehr gut an dem Griechischen, wie das so in den Text eingebettet ist. Und damit eben eine Tradition, die älter ist als der Korintherbrief selbst, der so 54, 55 geschrieben wurde. Und da gehen die meisten Neutestamenter davon aus, das wurde etwa 4-5 Jahre nach Jesu Dienst und Tod, und wir würden auch sagen Auferstehung, geschrieben oder so tradiert. Das heißt, wenige Jahre nach Jesu Tod waren die Kernüberzeugungen, die den Islam, die dem Islam abgelehnt werden, schon vorhanden. Mhm. Das heißt, was hat das Ganze dann gebracht? Jesus ist hier, predigt vor ein paar tausend Leuten und nach kürzester Zeit wird seine Botschaft verfälscht, in die ganze Welt hinausgetragen. Es entsteht die größte Religion der Welt bis heute. Mhm. was hat es denn überhaupt gebracht, dass er da war? Also zu sagen, er ist gekommen und nach 200, 300, 400 Jahren wurde irgendwann seine Botschaft verfälscht, okay. Aber das ist ja zum Scheitern verurteilt gewesen. Warum ist er dann überhaupt gekommen? Und ergibt es wirklich Sinn? Allah schickt einen Propheten, er ist ja allwissend und weiß, wenige Jahre nach seinem Tod oder wenige Monate danach wird seine Botschaft schon verfälscht sein, lässt dann 600 Jahre lang zu, dass diese verfälschte Botschaft sich überall ausbreitet, bis er dann irgendwann einmal in der arabischen Wüste einen Menschen beruft, der sagt, halt, stopp, da schiebe ich mal einen Riegel vor. Mhm. Wenn wir uns den Koran durchlesen, dann hat er, ja, ist ja interessant, selbst dann nur so halbwegs einen Riegel vorgeschoben. Ja, aber das ergibt das Sinn? Das ergibt doch keinen Sinn.
Genau, das sind diese Narrative, auch die Sache mit, ja, da ist schon irgendjemand am Kreuz gestorben und der sah auch aus wie Isa. Ja,
so aber 457.
Genau, aber er wurde halt verwandelt in die Gestalt von Isa. Das sind alles Narrative, die jetzt für jemanden, der außenstehend ist, würde ich behaupten, nicht besonders überzeugend sind. Wenn man den Vergleich anstellt, Christentum, Islam, dann würde ich sagen, überzeugt einfach das islamische Narrativ hier nicht. Ja. Es ist zu eindeutig, dass hier bewusst Dinge rumerklärt werden und umgedeutet werden, damit sie nicht dem widersprechen, was wir an Fakten da haben.
Ja, ich meine, glauben wir jetzt einer Fülle an Zeitzeugen, 27 Dokumenten des Neuen Testamentes, zahlreichen außer biblischen christlichen Quellen wie der Didache, wie 1. 2. Clemensbrief, zahlreichen außerbiblischen nicht-christlichen Quellen wie einem Tacitus, einem Josephus Flavius, die allesamt bezeugen, Jesus wurde gekreuzigt? Oder glauben wir einer Quelle, die 600 Jahre später kommt?
Genau, das ist auch schon allein auf historisch-wissenschaftlicher Sicht, ist es einfach schwierig.
Ne? Also diese Passage, die du angesprochen hast, Sure 457, und da heißt es, deswegen lehnen Muslime auch den Kreuzestod Jesu ab. Mhm. Und weil sie sagten, wir, also die Juden, wir haben Christus Jesus, den Sohn der Maria und Gesandten Gottes getötet, aber sie haben ihn in Wirklichkeit nicht getötet und auch nicht gekreuzigt. Vielmehr erschien ihnen ein, also ja, das ist schon eine Deutung, vielmehr erschien es ihnen so, nein, Gott hat ihn zu sich erhoben. Also da ist dann halt eben eine typische Deutung, Allah hat jemanden anderen so aussehen lassen wie Jesus.
Genau.
Und das war gar nicht wirklich Jesus. Siehst du da irgendwelche Probleme, die mit dieser Sicht einhergehen?
Ja, das Problem ist halt, dass wenn ich Muslime damit konfrontiere, dass ich sage, jetzt vergleich doch mal. Wir haben diesen biblischen Befund. Offensichtlich bezieht sich der Koran auf diese Vorstellung, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Und der Koran sagt jetzt, ja klar, schien es euch so, weil Allah halt so, dann gibt es eben diese Deutung, vielleicht hat Allah jemanden verwandelt, das würden auch die meisten Muslime so erklären. Das Problem ist nur, selbst wenn ich damit einen Muslim konfrontiere und sage, ist das wirklich die plausibelste Erklärung? Wir reden ja in der Apologetik viel von Plausibilität. Ja. Was ist die beste Erklärung für den Tod von Jesus? Und ist jetzt wirklich die beste Erklärung, dass der Koran sagt, ja gut, wir können nicht verneinen, dass da irgendwie alle denken, Jesus ist am Kreuz gestorben, weil wir haben ja die historischen Fakten dazu. Aber es schien euch nur so, ist das Ähnliche wie mit David und Bathseba. Ja, wir haben hier nun mal einen Textbefund, wir haben hier irgendwie ein Faktum, aber wir halten so stark fest an unseren Vorüberzeugungen, das kann einfach nicht sein.
Ja, und vor allem ist ja auch dann die Frage, warum erschien es ihnen so nach dieser islamischen Sichtweise, weil Allah es so hat erscheinen lassen und damit hat Allah in Kauf genommen, dass Leute den gekreuzigten Jesus sehen und ihn fortan als gekreuzigten verkündigen.
Ja.
Damit ist, so könnte man argumentieren, Allah der eigentliche Gründer des Christentums. Mhm,
genau.
Der das Wort vom Kreuz, 1. Korinther 1,18, zu verantworten hat, das von da an in alle Welt hinausging.
Ich würde vielleicht noch am Ende dieses Podcastes, wir könnten jetzt über viele Sachen sprechen. Es ist auch nur natürlich, wie ihr merkt, mal ein Gesprächsabriss über das, was wir im Gespräch mit Muslimen erleben. Aber ihr seht schon, es geht sehr, sehr viel um den biblischen Text. Darauf müsst ihr euch einstellen. Bei liberalen Muslims nicht, da geht es sowieso um ganz andere Dinge. Aber jetzt bei konservativen Muslimen geht es ganz stark um die Bewertung des biblischen Textes.
Ja.
Und ich würde aber gerne noch einen zwischenmenschlichen Aspekt hineinbringen am Ende, der mir sehr, sehr auffällt und der mir auch sehr hilft im Gespräch mit Muslimen. Und das ist das Wort Respekt. Ich glaube, dass dieses Wort euch sehr hilft im Gespräch mit Muslimen, und zwar auf zweierlei Art und Weise. Das erste ist, wir sind aufgerufen, respektvoll mit Menschen zu sprechen. Es gibt meiner Erfahrung nach viele islamische Apologeten, die wirklich herablassend sind. Es gibt auch viele christliche Apologeten, die wirklich herablassend sind. Und wir sollten einen Unterschied machen. Und ich glaube, dass wir auch Muslime beeindrucken können mit Respekt. Das heißt, wenn wir ihnen respektvoll begegnen. Denn ich glaube, das wird mir auch rückgemeldet von Muslimen, der Respektbegriff und der Ehrbegriff besonders, also die Ehre eines Menschen, ist sehr entscheidend. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich werde sehr oft unterbrochen von Muslimen, wenn ich mit ihnen spreche. Also ich will jetzt niemanden ankreiden oder nicht generalisieren, aber es ist meine Erfahrung. In vielen Gesprächen mit Muslimen ist das kein so Gespräch, dass so ich spreche, ich darf zu Ende sprechen, dann kommt das Gegenargument, sondern es wird sehr oft unterbrochen. Und wenn das passiert, halte ich inne und sage oder stelle die Frage, wünschst du dir von mir Respekt? Und allein an dieser Frage merkt man schon, wie sie ein bisschen hellhörig werden. So, oh, oh, okay. Dann sage ich, okay, wenn du Respekt forderst, dann fordere ich ihn auch. Und diese Denkweise auch des Gegenseitigen ist sehr, sehr hilfreich bei Muslimen. Auch die Frage, ob der Gegenüber ein wahrer Moslem ist oder ein wahrer Muslim, ist auch eine Frage, die viel mit Respekt zu tun hat, die ein bisschen frech ist manchmal. Also wenn so Muslime mit mir diskutieren wollen, dann halte ich auch manchmal inne und sage, okay, du darfst mir eine Frage stellen, die beantworte ich. Die Antwort wird dir wahrscheinlich nicht gefallen, aber ich beantworte sie und dann darf ich dir eine Frage stellen. Also allein sich auf so eine Respektebene zu einigen, ist hilfreich. Und dann stelle ich oft die Frage, ob der andere ein wahrer Muslim ist. Und dann halt zum Beispiel, betest du 5-mal am Tag? Ja. Allein diese Fragen zu stellen, führt oft dazu, dass die Muslime nämlich über ihren eigenen Glauben sprechen müssen. Und dann merkt man ganz oft, die treten zwar ganz selbstsicher auf mit ihren YouTube-Argumenten von all diesen islamischen Apologeten, aber in Bezug auf ihren eigenen Glauben haben sie eigentlich totale Zweifel. Wie viele Muslime mir schon gesagt haben, sie wissen nicht, ob sie ins Paradies kommen. Und sobald man das Thema anspricht, hey, betest du 5-mal am Tag? Fastest du Ramadan? Ja? Hältst du die Gebote ein, so wie es bei dir mit Alkohol zum Beispiel?
Ja.
So, und plötzlich sieht man richtig, wie diese Muslime Angst bekommen und sagen, wobei eigentlich hast du recht.
Wobei ich möchte halt immer vermeiden, dass ich am Ende Muslime dazu bringe, ihren islamischen Glauben intensiver zu leben. Also ich möchte nicht jetzt der sein, der dafür verantwortlich ist, dass einer sagt, stimmt eigentlich, ich sollte 5-mal am Tag beten.
Es geht auch gar nicht darum, dass ich sie dann aufrufe dazu. Natürlich muss man das nutzen, um ein Gespräch zu beginnen. Sondern es geht darum, um eine Reflexion zu starten. So, hey, woher weißt du denn, dass Allah dich annimmt? Du trittst hier auf. Also ich mache das mit Muslimen, die sehr selbstbewusst auftreten. Ich mache das nicht, um Leute zu foppen. Aber ich sage, hey, du trittst so selbstbewusst auf gegen mich und versuchst hier irgendwas zu verteidigen, dass du selber gar nicht lebst. Wenn du hier mit David zum Beispiel sagst, ja, David war ein Sünder. In meinem Weltbild ist verankert, dass ich ein Sünder bin. Und dass aber Gott mich befreit von meiner Sünde. Und ihnen diesen Spiegel vorzuhalten, auch den starken Kontrast vorzuhalten zwischen ihrer Heilslehre und unserer Heilslehre, ist für mich ein Schlüssel in Gesprächen. Denn, und das ist mein Abschluss von meinem Punkt, du wolltest auch was ergänzen gleich, bitte, bitte, haltet euch im Hinterkopf. Wir spielen nicht auf Nebenschauplätzen. Wenn ihr es schafft, irgendwie die Jona-Stelle, ja, mit dem Jona war im Bauch des Wals, ihn richtig zu deuten, habt ihr zwar einen Punkt gewonnen, aber nicht die ganze Diskussion. Und ihr könnt tausende solcher Bibelstellen behandeln und werdet wahrscheinlich zu keinem Punkt kommen, wenn es nicht ums Evangelium geht. Und das wäre mein Approach, wenn ihr mit Muslimen redet, führt ruhig diese Diskussion, redet über diese verschiedenen, auch theologischen Feinheiten, aber ihr müsst dahin kommen, ihnen das Evangelium zu erzählen. Sie mit dem Evangelium zu konfrontieren und mit der Frage, woher weißt du denn, ob du am Ende gerettet bist?
Ja.
Und de facto wissen das Muslime nicht.
Ja, ja. Also ich denke auch, dass es wichtig, dass man in Gesprächen irgendwo ein Ziel vor Augen hat. Das Ziel ist, am Ende auf Jesus hinzuweisen und klar zu machen, er ist der Retter. Es geht nicht darum, in diesen Vorfragen hängen zu bleiben.
Mhm.
Ich denke, was schon auch wichtig ist, ist ein Stück weit zu verstehen, wie denken denn Muslime über Christen. Mhm. Also zum einen, glaube ich, sehen sie, also ja, setzen sie oft gleich Westeuropäer und Christentum,
ja,
und sagen, ah ja, das sind die, die ihre Frauen so rausgehen lassen und die sich da volllaufen lassen und die dies und das. Und da muss man auch erstmal vermitteln, hey, was ist denn wirklich christliche Lehre und was ist eine europäische Kultur, die in ihren Grundzügen vielleicht christlich ist, aber in der Ausführung ganz sicher nicht. Ich glaube, so Sachen sind wichtig, auch bestimmte Missverständnisse irgendwo vorzubeugen, Denkmuster zu erkennen. Boah, ich merke gerade, wir müssten hier eigentlich 5 Folgen aufnehmen. aber ja, es gilt immer, sich in den anderen reinzuversetzen. Und ich würde zu diesem Punkt mit dem Respekt schon noch ergänzen, dass in Gesprächen mit Muslimen oft gar nicht so wichtig ist, wie gut die Argumente sind für das muslimische Gegenüber, sondern wie jemand auftritt.
Ja.
Leider. Also ja. Deswegen kann es passieren, dass da ein Akademiker mit 3 Doktortiteln in Geschichtswissenschaften, Theologie und so weiter vor einem steht, aber weil er halt rhetorisch nicht so fit ist, würde es am Ende dann heißen, ah, hier, der Muslim mit dem Fußboden mit ihm gewischt. Also es ist wirklich auch so eine Art, oft so ein bisschen Hahnenkampfmäßig.
Ja, ja. Rhetorik ist ein großes
ja.
Ding.
Ja. Also das ist so witzig gewesen in der Debatte zwischen David Wood und Mohammed Hijab über die Dreieinigkeit. Und David Wood hat den Punkt gebracht, dass im Koran ja, im Grunde Allah zu Mohammed betet und er sprüstet sich und sagt, was sagst du da für einen Unsinn? Allah betet nicht zu Mohammed, er betet für Mohammed. So, okay, aber zu wem betet Allah denn dann?
Mhm.
Aber das ist halt der Punkt. Die ganze Menge war am Schauten und Abgehen und man merkt gar nicht, was er sagt, macht es gerade nicht besser.
Ja.
Aber halt dieses Rhetorische. Vielleicht noch kurz zu dem Thema Bibelverfälschung. Wir können über 1000 Sachen sprechen, aber das, um das damit hier abzuschließen, auch die Folge, weil wir es jetzt auch öfter angesprochen haben. Ich glaube, also man könnte über das ganz viel sagen. Erstmal, wer sich auskennt in dem Bereich Textkritik und mit den ganzen Manuskripten, die wir haben für das Alte und auch Neue Testament, wird merken, es gibt kein einziges Manuskript, das irgendetwas von einem Isa, irgendetwas von den islamischen Glaubensüberzeugungen schreibt oder enthält, die von den Muslimen ausgehen. Von daher, auch wenn Muslime sehr gerne mit der Textkritik argumentieren und sagen, ah, das und das war in den ersten Manuskripten noch nicht drin enthalten, finde ich wichtig festzuhalten, gerade im Gespräch mit Muslimen, kein Manuskript von hat irgendeine islamische Lehre bestätigt.
Also kein biblisches Manuskript, ne?
Genau. Genau. Ja.
Ja.
Dann im Koran selber finden wir verschiedene Stellen, die ganz klar die Autorität der Schriften von Juden und Christen ja, confirmen, bestätigen, aber keine, die sie in Frage stellen. Und die Stellen, die da angeführt werden, merkt man bei genauerem Hingucken, sagen das eben gar nicht aus.
Mhm.
Und dann ist ja die Frage auch, wenn das Allahs Worte sind, war er zu schwach, sie zu beschützen?
Mhm.
Also, das wäre meine Frage an den Muslim. War Allah zu schwach, sein Wort zu beschützen? Was glaubst du denn da eigentlich über deinen Gott? Und vierter Punkt, wären die W-Fragen. Wer hat die Bibel verfälscht? Wann wurde sie denn angeblich verfälscht? Wo ist das passiert? Wie und warum? Ich glaube, und auch diese Fragen, die haben in sich so eine Sprengkraft, weil da merken Leute recht schnell, das war ja logistisch überhaupt nicht möglich. Wie hätte denn da jemand rumgehen sollen, im gesamten Römischen Reich alle Schriften einsammeln, alle auf die gleiche Weise verfälschen? Also warum hätte das auch jemand machen sollen? Hätten dann die ganzen sektiererischen Gruppen alle gesagt, ja, hier, super, nehmt unsere Schriften. Hätten die Juden und Christen sich zusammengehockt dann, um gemeinsam zu überlegen, wie sie jetzt das Alte Testament verfälschen können? Also sehr absurd in vielerlei Hinsicht.
Mhm.
Also einfach, weil das so ein zentrales Argument von Muslimen ist, hier mal ein paar Punkte.
Genau.
Ja, Dave, wir sind am Ende der Folge.
Ja, wir könnten viel darüber sagen. Also ihr merkt, das ist natürlich ein großes Thema. Und wir wollen dieses Thema auch nicht mit so einer Folge jetzt vereinfachen und sagen, hier, das sind die 3 Nuggets, wenn ihr die habt, dann habt ihr alles, was ihr braucht für das Gespräch mit Muslimen. Dem ist nicht so. Ich betone nochmal, was ich am Anfang gesagt habe. Ihr redet immer mit einem Individuum. begegnet diesen Menschen. Und das ist auch das, was ich zum Abschluss sagen möchte. Leute, die auch mehr mit Muslimen zu tun haben, auch außerhalb von Deutschland, vermitteln das Gleiche, was du, Simon, gesagt hast. Es geht ganz viel auch um das Wie.
Ja.
Wie begegne ich einem Muslim? Natürlich auch, Rhetorik ist für sie wichtig, aber ich glaube, dass auch etwas wie aufrichtige Liebe, aufrichtiges Interesse zu viel führt. Und dass die Leute bemerken, aha, interessant, der redet eben nicht so bewusst rhetorisch und herablassend mit mir, wie ich das von meinen Leuten gewohnt bin, von meinen Apologeten, sondern der ist wirklich an meinem Heil interessiert. Der ist wirklich an der Frage interessiert, wo verbringe ich die Ewigkeit?
Ja.
Und ich möchte dazu aufrufen, besonders im Gespräch mit Muslimen, die Liebe Gottes zu suchen, in Anspruch zu nehmen und auszuleben. Und damit beende ich diese Folge. Genau, war jetzt eine andere Art der Folge, die wir davor hatten. Ich hoffe, es hat euch gefallen, in dieser Form mal solche Themen anzugehen, auch wie solche festen Gruppierungen wie Muslime oder den Islam. Das wollen wir in Zukunft weiter tun. Wir werden auch über solche Dinge weiter sprechen, über verschiedene Weltanschauungen und hoffen natürlich, dass ihr weiter dranbleibt
und
an unserem Podcast.
Ja, und schreibt uns da gerne auch über das Kontaktformular oder unsere E-Mail-Adresse info@apologetik-projekt.de, welche Themen euch auch vielleicht spezifisch zum Islam interessieren würden.
Hm.
Gebt uns gerne euer Feedback weiter. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Amen.